Guten Morgen, liebe Geschwister, hier vor Ort und auch an allen Übertragungsgeräten, wo ihr auch seid. Ich freue mich sehr, meinen Dienst wieder aufnehmen zu können, zu dürfen. Die Sommerferien sind vorbei und so langsam kehrt auch eine gewisse Routine wieder in unseren Alltag ein, für die meisten zumindest von uns. Und manche haben sich schon an einer gewissen Routine wieder sich gesehnt. Ich vermute, Eltern mit kleineren Kindern freuen sich oft, wenn die Sommerferien vorbei sind, wenn dann wieder alles in normalen Gang wieder aufnimmt. Auch wir wollen zu unserer Routine zurückkehren und wollen das Studium des Wortes Gottes, vor allem im ersten Johannesbrief, wieder aufgreifen. Am Mittwoch haben wir mit dem Studium des Galaterbriefs wieder angefangen und das Studium fortgesetzt. Und heute wollen wir es in dem ersten Johannesbrief das Gleiche tun. Vor den Sommerferien haben wir in dem 7. Test aufgehört und dort wollen wir weitermachen heute. Dazu bitte ich euch mit mir, euren Bibel aufzuschlagen, wenn ihr es nicht schon getan habt, im 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Und ich lese euch nochmal die Verse 1 bis 6 zu Beginn der Predigt, damit wir wissen, über was wir heute nachdenken, was der Inhalt der Predigt ist. Nur nebenbei, bin davon überzeugt, dass es keine bessere Einleitung für eine Predigt gibt, als den Predigttext selbst zu lesen. Ich beobachte immer wieder, dass Prediger sich so viele komplizierte Einleitungen sich ausdenken. Und jetzt rede ich nicht wegen der Länge, weil ich selber die Länge ja auch nicht so berücksichtige. Aber dann überlegen sich so komplizierte Einleitungen, um das Interesse der Menschen für die Predigt zu wecken. Aber ich bin davon überzeugt, es gibt nichts Besseres als das Wort Gottes. Da steht es drin. Da wissen wir, von was wir reden, über was wir reden, woher wir auch das haben, was wir sagen. Von daher ist es gut und wichtig, dass wir gleich zu Beginn das Wort Gottes lesen und dann werden wir im Gebet Jesus bitten, uns durch dieses Wort auch zu uns zu reden. Lass uns gemeinsam die Verse lesen. Wir stehen dazu auf. Kapitel 4, die Verse 1 bis 6. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Hierin erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichristus, von dem ihr gehört habt, dass er komme. Und jetzt ist er schon in der Welt. Ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, deswegen reden sie aus dem Geist der Welt, und die Welt hört sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott kennt, erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Ich möchte beten. Jesus Christus, du hast uns nicht nur dein Wort gegeben, du hast es aufschreiben lassen, auch wir haben es in Deutsch, in so vielen Übersetzungen. Du hast uns aber auch dein Geist gegeben, der uns in alle Wahrheit leitet und der auch dieses Wort in unseren Herzen offenbart und bestätigt. Und so bitte ich dich, Herr, wenn wir heute über diese Verse nachdenken, nach deinem Willen und nach der Botschaft durch und in diesen Versen suchen, dass du durch deinen guten Heiligen Geist zu unseren Herzen redest. Dass du in uns die Wahrheit bestätigst und unseren Glauben festigst und die Gewissheit der Sohnschaft, die Gewissheit der Kindschaft, die Gewissheit des ewigen Lebens und somit eine völlige und vollkommene Freude in uns festigst und noch größer werden lässt. Um dieses Reden bitte ich heute, danke dir, dass wir mit dir rechnen dürfen. Du bist treu, du gibst uns wirklich sehr gerne und gibst auch reichlich über Bitten und Verstehen. Und ich lobe und preise dich dafür, Jesus, in deinem wunderbaren Namen. Amen. Liebe Geschwister, die Verse, die wir gerade miteinander gelesen haben, gehören zu diesem 7. Test, der darüber spricht, dass wir die Geister prüfen sollen, dass wir die Geister unterscheiden sollen. In den Predigten davor, ich glaube mittlerweile sind es 5 schon gewesen zu diesen Versen, haben wir uns mit dem Auftrag beschäftigt, dass es wirklich wichtig ist für die Kinder Gottes, ist die Geister zu prüfen. Es ist unser Auftrag und das ist nicht der Auftrag der Leiter, der Ältesten, der Prediger, sondern es ist der Auftrag jedes einzelnen Kind Gottes, zu prüfen, was er hört, was er liest, was er schaut und schauen, aus welchem Geist das geschieht. Das ist wirklich ein Auftrag, der an uns ergeht. Geliebte, sind wir damit angesprochen, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister. Das ist wirklich ein Imperativ, Das ist ein Auftrag, tut das. Und wir haben uns auch damit beschäftigt, was das Prüfkriterium ist. Und die Antwort ist ganz klar, ob sie aus Gott sind. So, es gibt den Geist Gottes, der zu uns redet, der die Wahrheit offenbart, und es gibt den Geist des Antichristen. Und der Auftrag ist, prüft die Geister. Sind die da reden, sind das die Geister der Welt, sind das die Geister des Feindes, ist das der Geist des Bösen, oder ist es Gott, der da redet? Und das ist unser Auftrag, immer und immer wieder zu prüfen. Der Grund, warum wir prüfen sollen, das war ein weiterer Schritt in unserem Studium dieser Verse, ist, weil eben viele falsche Propheten in diese Welt hinausgegangen sind. Nicht einer, nicht irgendwann mal wird einer kommen, es sind schon viele. Schon seit zur Zeit Jesu, beziehungsweise der Apostel, und hier warnt Johannes und spricht darüber und sagt, sie sind ausgegangen. Wir sind viele, viele Jahre danach, Jahrhunderte danach, und seitdem gab es und es gibt und es wird immer welche geben, die eben diese falschen Propheten. Und weil es so viele gibt, darum ist der Auftrag, dass wir prüfen sollen. Also wir haben uns mit dem Auftrag beschäftigt, wir haben uns mit dem Prüfkriterium beschäftigt, aber auch mit dem Grund, den Grund haben wir uns angeschaut. Und in der letzten Predigt haben wir damit angefangen, uns damit zu beschäftigen, was ist das Mittel, also wie kann ich das prüfen? Also dass wir es prüfen sollen, hoffentlich ist klar. Wir verstehen auch, warum. Und wir wissen, dass man muss unterscheiden zwischen dem Geist Gottes oder dem Geist des Antichrists. So, wir müssen es prüfen, aber wie machen wir das? Also wie prüfen wir das? Und Johannes gibt uns hier eine klare Anweisung und stellt uns das erste Mittel vor. Und über dieses Mittel sprachen wir vor knapp 6 Wochen, ist eine Weile her. Darum nehme ich euch noch mal ein bisschen damit hinein und versuche die Wiederholung nicht zu lang zu machen. Aber trotzdem möchte ich euch da gerne wieder aufgreifen und gerne noch mal darüber nachdenken. Warum? Weil diese Wahrheit nicht nur so wichtig, aber genauso herrlich ist. Denn wir reden hier über das Evangelium. Das erste Prüfkriterium, das uns vorgestellt wird, wird uns in Vers 2 genannt. Es beginnt so, und das heißt, hierin erkennt ihr den Geist Gottes, und dann geht's los. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Woher kann ich erkennen, dass es der Geist Gottes ist und eben nicht irgendein falscher Lehre, irgendein falscher Geist, irgendein Geist des Bösen, des Teufels, des Antichrist? Woher kann ich das erkennen, dass es Gottes Geist ist? Und Johannes nennt das erste Prüfkriterium und das erste Mittel und sagt, schaut euch das Bekenntnis an. Und vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, dass es, wir sprachen darüber, um was es hier geht. Und das Bekenntnis, an dem man erkennen kann, ist, redet jemand aus Gott oder redet jemand aus dem Geist der Welt? Das Bekenntnis ist, ob Jesus im Fleisch gekommen ist. Hinter diesem Bekenntnis steckt alles. Wenn man dieses Bekenntnis anschaut und sieht, dass jemand Jesus im Fleisch gekommen und bekennt, dann können wir sicher sagen, das ist, er redet aus Gott und das ist die Wahrheit. Das ist der Geist der Wahrheit und nicht der Geist des Irrtums. Wenn jemand aber Jesus im Fleisch gekommen leugnet, dann wissen wir sofort, das ist nicht aus Gott. Und dann haben wir auch gelernt, dann sollen wir uns auch mit dem nicht mehr beschäftigen. Und nicht hoffen, ja, vielleicht gibt es aber hier und da etwas Gutes, Interessantes oder auch vielleicht sogar Lehrreiches, und das Gute behalten wir, das Schlechte verwerfen wir. Sondern wenn wir merken, das ist eine schlechte Quelle, dann meiden wir komplett grundsätzlich die Quelle. Jetzt ist wichtig, dass es einfach aber nicht darum geht, irgendein Lippenbekenntnis zu tätigen. Liebe Geschwister, wenn es heißt darum, Jesus Christus zu bekennen, dann geht es nicht darum, dass, wenn jemand sagt, ich glaube an Jesus, dann sagen wir, alles wunderbar, dann ist sie ja aus Gott und ein Kind Gottes oder hat einen Geist Gottes oder redet durch den Geist. So einfach ist es nicht. Das sagen viele, ich glaube an Jesus. Es reicht noch nicht einmal zu sagen, ich glaube, Jesus ist der Sohn Gottes. Nicht mal das reicht es. Denn es geht hier nicht um ein Lippenbekenntnis. Es geht nicht darum, was man verbal einfach sagt, sondern was man darunter versteht. Wenn es hier um das Bekenntnis geht, dann geht es darum, was glauben wir, was bedeutet Jesus ist der Sohn Gottes. Ist das Gleiche, was der Vater über seinen Sohn offenbart hat? Darum um dieses Bekenntnis geht. Wenn jemand das Gleiche bekennt, was Gott, der Vater, über seinen Sohn offenbart, bezeugt und verkündigt hat, ist das Gleiche, dann wissen wir, muss der aus Gott sein, wenn das Gleiche ist. Wenn jemand sagt, Jesus ist der Sohn Gottes, aber er erklärt und füllt diese Worte ganz anders Und nicht so, wie der Vater es gefüllt hat, nicht so, wie der Vater es offenbart hat, nicht so, wie der Vater es geredet hat durch seinen Geist mittels seiner Aposteln, dann ist es nicht sein Geist. So, bloße Worte oder bloße Zeichen oder bloße Kreuze, was auch immer uns als Christen nach außen hin kennzeichnet oder identifiziert, das reicht nicht. Denn es, wie gesagt, es sind viele falsche Propheten, es gibt viele Richtungen, viele Bekenntnisse. Die Frage ist, was steckt hinter dem Bekenntnis? Was bedeutet, dass der Sohn Gottes, Jesus, der Christus ist? Sagen wir, bekennen wir, meinen wir genau das Gleiche, was das Wort Gottes, was Gott darüber gesagt hat, ja oder nein? Und das ist das Prüfen, das ist unsere Aufgabe. Wenn jemand das sagt, dann prüfen wir und sagen wir, steht es das da? Ist es das Bekenntnis? Ist es das Zeugnis des Vaters? Ja oder nein? Und da liegt die große Herausforderung, das zu tun. Also es geht nicht einfach nur um ein Lippenbekenntnis, um etwas zu sagen, sondern es geht um, stimmt unser Bekenntnis, stimmt dein und mein Bekenntnis mit dem Bekenntnis des Vaters überein? Johannes wird dieses Bekenntnis noch vertiefen. Er schreibt ja den Johannesbrief und das dreht sich ja so spiralförmig wie eine Schraube, immer tiefer, immer fester. Und wenn ihr ins 5. Kapitel kurz hineinschaut und mit mir ab Vers 6 kurz anlest nur, da heißt es, dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus. Nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und Blut. Und der Geist ist es der bezeugt, denn der Geist ist die Wahrheit. Denn diese sind drei, die es bezeugen, der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei sind einstimmig. Wenn wir schon das Zeugnis des Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer, denn dies ist das Zeugnis Gottes über seinen Sohn, so ein Zeugnis abgelegt hat. Wer an den Sohn glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wir werden diese Verse auslegen, wir werden uns darüber nachdenken, was bedeutet das, diese Zeugen von Wasser und Blut und Geist und was bedeutet das alles? Sehr wichtig, sehr, sehr lehrreich. Aber was ich damit sagen möchte, ist, Johannes wird im Laufe dieses Briefes, und wir werden dahin kommen, nochmal auf dieses Zeugnis des Vaters eingehen. Und er wird sagen, was dieses Zeugnis beinhaltet. Und wenn jemand dieses Zeugnis verleugnet, wird er sagen, der erklärt Gott zum Lügner. Und die Wahrheit ist nicht in ihm. Und er hat Christus weder Christus noch die Erlösung. Also, was ich damit sagen möchte, oder was die Schrift vielmehr damit sagen möchte, es reicht nicht um ein bloßes Lippenbekenntnis, um ein rationales Ja, Jesus Christus, oder ich glaube an Jesus, ich glaube an einen historischen Jesus oder irgendein, sondern es ist die Frage, was glauben wir das Gleiche, was Gott über seinen Sohn gesagt hat, was Gott über seinen Sohn offenbart hat. Denn in diesem Glauben sind wir gerettet. In diesem Glauben sind wir geheiligt. Nicht einfach pauschal in einem Glauben. So ist es wichtig, dass wir die Wahrheit kennen, dass wir das Zeugnis des Vaters kennen, dass wir das Bekenntnis des Vaters kennen, damit wir dieses glauben und durch diesen Glauben eben gerettet werden. Es ist wichtig, dieses Zeugnis zu verstehen. Und was ist Inhalt dieses Zeugnisses? Was bekennt der Vater über seinen Sohn? Das Bekenntnis ist, dass Jesus Christus, Jesus der Retter, Jesus der Messias, im Fleisch gekommen. Das ist das Herzstück unseres Bekenntnisses. Jesus Christus im Fleisch gekommen. Jesus, der von Nazareth. Jesus, der von Nazareth, ist der Erlöser, der Christus. Der Messias, der von Gott verheißene Retter. Und er ist im Fleisch gekommen. Übrigens nicht auf einem Esel und nicht zu Fuß und nicht von A nach B, sondern er ist im Fleisch gekommen. Das ist das Herzstück des Bekenntnisses unserer Rettung. Und gegen dieses Zeugnis arbeitet der antichristliche Geist, arbeiten alle falschen Propheten, alle falschen Lehrer, alle Prediger, die diese Wahrheit hassen. Um was geht es hier? Dass Gott Mensch wurde. Dass Gott seinen Sohn in diese Welt sandte, damit er so wird wie du und ich, in der Gestalt, in der gleichen Gestalt des Fleisches, in der gleichen Gestalt der Schwachheit, der Unfähigkeit, der Sündhaftigkeit. Und das getan hat im Fleisch, was du und ich im Fleisch nicht in der Lage sind zu tun. Und alles vollbracht hat, was Gott von dir und von mir im Fleisch fordert. Das ist deine und meine Gerechtigkeit. Jesus lebte dein und mein Leben Und er nahm die Gestalt deines Leibes an, deiner Schwachheit, deiner Vergänglichkeit, deiner gefallenen Schöpfung, deiner gefallenen Natur nahm er an, damit er das tun kann in dieser Art, was du eben nicht tun kannst, zu deiner und meiner Rechtfertigung. Das heißt, jede Lehre, die aber nicht versteht und nicht glaubt, dass Jesus das getan hat, weil sie sagt, aber Gott kann nicht das sündige Fleisch annehmen. Das geht ja nicht. Jede Lehre, die das leugnet, leugnet damit aber auch dein und meine Erlösung. Und so gibt es keine. Deswegen muss man ganz genau schauen, was sagen sie über Jesus. Oder wenn sie sagen, Jesus ist der Sohn gekommen, er ist der Sohn Gottes gekommen und wurde Mensch, aber hat gar kein sündiges Fleisch angenommen, denn er hat das Fleisch der Maria angenommen. Aber das war heilig. Das war von der Erbsünde befreit. Dann ist es genauso im gleichen Geist des Antichristen und da gibt es keine Erlösung. Wenn jemand sagt, Jesus ist zwar gekommen und für dich gestorben, aber du musst noch in deinem Fleisch irgendetwas tun, um gerettet zu werden, dann heißt es, dass Jesus sein Erlösungswerk in dem Fleisch nicht vollbracht hat, dass du es noch ergänzen musst. Dann ist es nicht aus dem Geist Gottes, dann ist es ein Geist des Irrtums, der Geist der Welt. Wir müssen diese Dinge prüfen. Ist das wirklich das gleiche Evangelium? Ist das das gleiche Bekenntnis? Ist das das gleiche Zeugnis? Ich möchte anhand meiner Lieblingsstellen zu dieser Wahrheit euch das vom Wort Gottes kurz vertiefen und aufzeigen. Und bitte euch, den Römerbrief nochmal aufzuschlagen, Kapitel 8. Nochmal nicht, weil wir es heute getan haben, aber weil wir es schon oft getan haben. Römer Kapitel 8. Lest mit mir ab Vers 1. Dort heißt es, also gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das ist die Verheißung. Eine herrliche Verheißung, oder? Es gibt kein Verderben, es gibt kein Gericht, es gibt kein Tod, es gibt keine Verdammnis, von Gott verdammt zu sein, verflucht zu sein. Gibt es keine Verdammnis für wen? Für die, die in Christus Jesus sind. Das ist die Lösung. Das ist die gute Nachricht. Du entkommst der Verdammnis nur aus einem Grund und nur auf eine Art und Weise, wenn du in Christus Jesus bist. Anders nicht. Nicht durch Anstrengung, nicht durch Werke, nicht durch Leistung, Frömmigkeit, was auch immer. Allein nur in Christus zu sein, bedeutet der Verdammnis zu entfliehen. Warum ist das unsere Rettung? Es wird uns erklärt, die in Christus Jesus sind. Ich lese nochmal, Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Also du wurdest befreit von dem, was dich verurteilt, was dich richtet und was in dir die Sünde weckt, nämlich das Gesetz. Du wurdest davon befreit. Aber, Vers 3, denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eingeborenen Sohn in der Gestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte. Das ist das Geheimnis, das ist das Bekenntnis. Jesus im Fleisch gekommen. Was hat Gott getan? Er hat gesehen, dass wir in der Gestalt des Fleisches das Gesetz nicht halten können. So sind wir verurteilt und sonst verflucht. Stehen in der Verdammnis. Jetzt sendet er seinen Sohn. Und das, wenn das heißt sendet, dann er kommt. Der Sohn ist nicht geworden bei der Geburt. Er war vor Ewigkeit, er wurde gesandt, er kam. Und wie kam er? Gott sandte ihn und zwar in die Gestalt des gleichen Fleisches von dir und von mir. Deswegen, Jesus kam nicht ins Fleisch, sondern im Fleisch. Gott hat ihm ein Leid bereitet. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Er hat mir ein Leib bereitet, heißt nach der Schrift. Gott hat ihn den gleichen Leib gemacht, wie du und ich es haben. Warum? Damit er die Sünde, die im Fleisch herrscht, verdamme. Wie hat er es getan? Er nahm die gleiche Gestalt an und wurde versucht in allem, doch ohne Sünde. Das ist der Sieg. Das ist die Überwindung, das ist die Gerechtigkeit. Jesus hat das getan, was du und ich eben nicht schaffen. Und dann heißt es Folgendes, wie herrlich ist das, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wurde. Und jetzt schaut mal, was da steht. In uns. Was steht da nicht? Durch uns. In uns. Die Rechtsforderung, das ist die Gerechtigkeit, die Gott fordert, ist nicht durch uns, das ist durch Christus. Aber sie ist jetzt nun in uns. Christus in uns. Und wir kennen das, wie geht es weiter? Die Hoffnung der Herrlichkeit, das ist das. In uns wohnt die Herrlichkeit Gottes leibhaftig. Das heißt, derjenige, der ihn alles vollbracht hat, der alles getan hat, der die Gerechtigkeit Gottes ist, kam durch seinen Geist in unser Herz und wohnt in uns. Das ist deine und meine Gerechtigkeit. Das ist die Überwindung des Fleisches. Christus ist die Überwindung des Fleisches. Er musste aber im Fleisch kommen. Das heißt, wenn jemand auf irgendeine raffinierte, theologische oder intellektuelle Art und Weise die Fleischwerdung Jesu leugnet und versucht, das irgendwie zu verdrehen, dann ist das nicht aus dem Geist Gottes. Und der Grund, warum es so wichtig ist und gefährlich ist, weil wenn jemand diesen falschen Lehren glaubt, der hat keine Rettung. Er denkt vielleicht, dass er glaubt. Er denkt, dass er ein Christ ist. Ich glaube doch an Jesus. Das wird ihm nicht zur Gerechtigkeit gerechnet. Das ist nicht seine Gerechtigkeit. Das ist sehr, sehr wichtig. Darf ich euch bitten, 2. Korinther aufzuschlagen? Ein weiterer herrlicher Abschnitt und eine herrliche Zusammenfassung des Evangeliums. Kapitel 5, 2. Korinther, Kapitel 5. Ich lese nur Vers 21. Schaut mal, was Gott getan hat. Da heißt es, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Wiederum nicht in uns und nicht durch uns. Was hat Gott getan? Warum musste Jesus Mensch werden? Damit er ihn zur Sünde für dich und für mich mache. Er legte all unsere Sünde auf ihn. Nicht, dass er sündig war. Aber Gott behandelte ihn so, als ob er du und ich bin. Und behandelte ihn so, und so trug all unsere Sünden ans Kreuz. Das ist unsere Gerechtigkeit. Das, was Jesus Christus im Fleisch getan hat, was im Fleisch wurde, das ist unsere Gerechtigkeit. Eine weitere herrliche Stelle, die das auf wunderbare Weise vertiefen, finden wir im Hebräerbrief. Und dazu bitte ich euch noch einmal aufzuschlagen, Hebräer 2. Ich bin in der letzten Predigt tatsächlich über diese nur zu schnell drüber geflogen. Deswegen habe ich die Freimütigkeit, heute mit euch das nochmal zu lesen. Hebräer Kapitel 2, lest mit mir ab Vers 14. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind. Das heißt, weil die Nachkommen, weil du und ich übrigens Fleisch und Blut sind, von dieser Erde, von dieser Schöpfung, gefallene Schöpfung. Schaut mal, was das heißt. Hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt. Seht ihr das? Wie wurde Jesus? Wie wurde der Sohn Gottes, als er in die Welt kam? Genauso wie du und ich in gleicher Weise. Nicht in anderer Weise, wie so viele lehren. Und ich sage ganz bewusst, wie die größte Verwirrung und Irrlehre der katholischen Kirche ist. Dass Jesus wurde nicht wie du und ich, sondern wie Maria. Und Maria war von der Erbsünde befreit. Er wurde wie du und ich, nämlich unter der Erbsünde. So wichtig, in gleicher Weise. Das ist das Zeugnis des Vaters. Das ist das Zeugnis des Geistes. Das ist das Zeugnis der Schrift. Wer das nicht verkündigt und lehrt, lehrt aus dem Geist des Irrtums. Also heißt es, wurde er in gleicher Weise, hat er daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat. Das ist der Teufel. Wie hat Jesus den Teufel besiegt? Indem er in der Gestalt deines und meines Fleisches Mensch wurde. Nur so hat er den Teufel besiegt. Er hat in seinem Fleisch den Teufel in allem widerstanden. Wir kennen die Versuchungen Jesu. Wir kennen Gethsemane, den kleinen Kampf. Wir kennen das Kämpfen im Fleisch. Herr, ich will nicht, aber nicht, was ich will geschehen, sondern was du willst. Das hat er getan für dich und für mich. Das kann keiner von uns tun. Richtig? Er hat es getan. Und zwar in den extremsten Situationen, nicht wenn es einfach ist. Da können wir widerstehen. Nein, wenn es wirklich an die Substanz geht. Also in dieser Weise, warum ist das so wichtig? Schaut mal Vers 15. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch die Knechtschaft unterworfen haben. Rettung und Befreiung aus den Klauen des Todes und des Teufels gibt es nur in Christus Jesus, weil er Mensch wurde, die gleiche Gestalt angenommen hat. Wer das leugnet, leugnet das Zeugnis des Vaters. Geht nun mit mir ins 4. Kapitel, im gleichen Brief, Hebräerbrief, 4. Kapitel. Lesen wir mit mir Vers 15. Warum ist es so wichtig? Liebe Geschwister, hier ist ein Trost und eine tiefe Verheißung. Da heißt, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Was ich schon immer wieder zitiert habe, hier steht's. Schaut mal, er war in gleicher Weise, und zwar in allem. Es gab nichts, was Jesus nicht durchmachen musste. Wenn Jesus nicht in dem Leib der Erbsünde war, wenn Jesus nicht im Fleisch war, welche Versuchung hat er gehabt? Welche Kämpfe musste er kämpfen? Wo musste er widerstehen? Was war das Problem? Das war kein Sieg. Das war kein Überwinden. Wisst ihr, wie intensiv sein Leben im Fleisch war? Wisst ihr, wie schwer sein Leben im Fleisch war? Lest mit mir Kapitel 5 ab Vers 6. Wie er auch an einer anderen Stelle sagt, du bist Priester der Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Vers 7. Der, das ist Jesus, der in den Tagen seines Fleisches. Interessante Formulierung. Jesus in den Tagen seines Fleisches. Das heißt, Jesus hatte Tage auch ohne das Fleisch. Es gab Tage, da war er ohne Fleisch, nämlich bei Gott in Herrlichkeit. Dann gab es Tage, in denen Jesus Fleisch hatte. Das ist Menschwerdung. Und nicht nur ins Fleisch kam, in den Tagen seines Fleisches. Nicht nur in unseres Fleisch, seines Fleisches. Es war sein Fleisch. Und nicht von Fleisch von Jesus von Nazareth. Sein Fleisch. Das ist das Zeugnis der Schrift, das Zeugnis des Vaters. Der in den Tagen seines Fleisches. Und jetzt schaut mal, sowohl bitten als auch flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht hat, der ihn aus dem Tod retten kann. Wie lebt er? War das einfach für ihn, in seinem Fleisch zu leben? Es wird beschrieben, in den Tagen seines Fleisches. Was war permanent? Flehen und bitten mit Tränen und Geschrei. Nur nebenbei, ihr findet keine Stelle in der Schrift, wo es heißt, Jesus hat gelacht. Habt ihr schon mal so etwas gefunden? Im Lesen der Evangelien, anderen Berichten. Und dann lachte. Kennt ihr Jesus-Filme? Es gibt einige von ihnen, oder? Wie wird er dargestellt? Wie, wenn da läuft er und ist immer fröhlich und lacht und alles, auch so sympathisch und nett und menschenfreundlich. Vor allem bei der Hochzeit zu Kana, da gab es viel zu lachen. So wird er dargestellt. So wird er aber nicht in den Evangelien dargestellt. So wird er nicht dargestellt in den Tagen seines Fleisches, sondern hier heißt wie? Tränen. Wie? Geschrei. Wie? Flehen. Wisst ihr warum? Weil es ein Kampf war. In der Anfechtung, im Angriffen der Sünde, des Todes, in dem Kämpfen um der Gerechtigkeit, in den Kämpfen um den Gehorsam. Er musste an dem allem, was er litt, den Gehorsam lernen. Voll viel Spaß. Das war so eine spaßige Angelegenheit, gell? Ihr seid versucht, dann seid ihr so glücklich, glückselig, ihr freut euch, ihr lacht, sagt ja danke, so ein schöner Tag heute. Wie geht's euch, wenn ihr versucht werdet? Wie geht's euch, wenn bei den Pforten der Hölle klopfen? Glückseligkeit? Hier heißt es, der in den Tagen seines Fleisches sowohl bitten als auch flehen mit starkem Geschrei. Nicht nur Geschrei, starkem Geschrei. Übrigens so laut, dass die Jünger dann aufgewacht sind, als er gehört hat, mein Gott. Als er gesagt hat, Vater, ich will nicht, aber du willst das. Mit starkem Geschrei. Das ist ein wirkliches Ringen. Und dann heißt es, der ihn aus dem Tod retten kann und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden und lernte, obwohl er Sohn war. Schaut mal, obwohl er Sohn Gottes war, obwohl er in der Gestalt die Herrlichkeit Gottes eigentlich hatte, legte er sie ab, wurde wie Mensch und dann musste er im Fleisch jeden Tag was lernen? Gehorsam. Gehorsam. Für andere, die es vielleicht nicht verstanden haben. Das ist sein Leben gewesen. Welchen Gehorsam, der von dir und von mir gefordert ist. dem Gehorsam nach dem Gesetz, Gehorsam in jeder Versuchung, Gehorsam in jeder Schwachheit, im Hunger, im Durst, in der Hitze, in der Kälte, in der Schlaflosigkeit, im Angriffen, in Anfechtungen, in allem musste er den Gehorsam lernen. Warum? Er war in den Tagen im Fleisch. Das ist nicht, was ihm so leicht gefallen ist. Das ist nicht, was er, ich bin ja Gott, ja, Jesus ist doch Gott, er kann das doch machen. Ist doch kein Problem, der Sünde zu widerstehen. Es hat ihn Tränen gekostet, Schreien gekostet, Leid gekostet. Er musste diesen Weg gehen, für dich und für mich. Das hat er getan. Wer das leugnet, leugnet diese wichtige und entscheidende Wahrheit, was Jesus für dich und für mich vollbracht hat. Und dann heißt es, Vers 9, und vollendet er ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden und von Gott begrüßt als Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. Wieder bei Gott angekommen, begrüßt. Jetzt bist du der wahre Hohepriester, königlicher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Das heißt, die Ordnung, die über die levitische und davidische Ordnung steht, über die irdische steht. Nach der himmlischen Ordnung bist du. Jetzt der Hohepriester, der Stellvertreter, der sich für uns verwendet. Und jetzt schaut mal, jetzt steht er vor Gott. Einer, der ganz genau weiß, was du und ich jeden Tag erleben. Ist das ein Trost? Hier redet nicht einer, der keine Ahnung davon hat, der im Himmel ist und wir auf der Erde. Wir müssen halt knechten und kämpfen und wir sind all diesen Dingen ausgesetzt. Und für ihn ist er einfach da oben, gell? Und dann sagt er noch, wir sollen es tun. Nee. Einer, der wirklich alles durchgemacht hat. Und ich betone, ich bin davon überzeugt. Du hast deine Angriffe und du hast deine Angriffe. Du hast deine und du hast deine. Und jeder von uns hat einen. Und vielleicht kämpfst du mit etwas, womit ich nicht so zu kämpfen habe. Aber ich kämpfe mit etwas, womit du vielleicht nicht zu kämpfen hast. Jeder hat aber mit etwas zu kämpfen. Wisst ihr, womit Jesus kämpfen musste? Mit allem. Mit allem. In allem versucht. In allem. Wer kann es tragen? Wer? Und aushalten? Wer? Jesus hat es getan. In der Gestalt des Fleisches, in allem versucht, doch eben ohne Sünde. Wie wunderbar ist das. Und jetzt, liebe Geschwister, jetzt, das ist das Bekenntnis. Darum geht's. Das ist das Bekenntnis, das du und ich nicht nur glauben, sondern festhalten müssen. An diesem Bekenntnis zeigt sich, ob das der Geist Gottes oder Geist des Irrtums ist. Ob das Evangelium ist oder ein anderes Evangelium. Ob das Christus ist oder ein anderer Christus ist. Nicht einfach pauschal am Glauben, nicht einfach pauschal Jesus Christus, sondern ist das der Inhalt dieser Botschaft? Wenn jemand sagt, ich glaube an Jesus, dann sage ich, erklär es mir, was glaubst du? Was bedeutet das? Wer ist Jesus? Wer ist für dich? Und ich verspreche euch, es wird zwei Möglichkeiten geben. Entweder werdet ihr in diesem Gespräch merken, ihr seid eins. Ihr seid im Geist eins. Oder ihr werdet merken, ihr seid nicht eins und das wird euch, egal wie gut euch verstanden hat, das wird euch sofort trennen. Ihr könnt das gleiche Essen mögen, ihr könnt die gleichen Hobbys haben, ihr könnt sogar, keine Ahnung, die gleichen Kinder im gleichen Alter haben, was auch immer. Und Urlaub miteinander machen. Aber in dem Moment, wo ihr merkt, dass das nicht mehr das Gleiche ist, wird es nicht mehr gehen. Es wird trennen. Wenn man den Unterschied merkt, gibt es keine Einheit mehr. Gibt es nur noch Feindschaft. Und der Auftrag, und nach der Schrift ist der Auftrag, mein Auftrag ist, dieses Bekenntnis festzuhalten. Das ich versucht habe, in ein paar Minuten nochmal zusammenzufassen und von der Schrift euch vorgelesen, das ist das Bekenntnis. Nochmal Kapitel 4, nur damit ihr seht. Der Hebräerbriefschreiber, der ist ähnlich spiralförmig unterwegs und wenn er Wahrheiten erklärt, tut er die Anwendung immer wieder zwischen einflechten. Das heißt, bei ihm ist nicht am Ende. Und das ist jetzt, was wir lernen. Das ist jetzt die Anwendung, sondern die Anwendung kommt immer wieder eingeflochten. Die findet ihr unter anderem im Vers 14, in Kapitel 4. Schauen wir mal, wie wunderbar. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, von dem wir jetzt gesprochen haben, verstehen, was dieser Hohepriesterdienst ist, der durch den Himmel gegangen ist, das heißt bei Gott ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Um dieses Bekenntnis geht's. Wie können wir den Geist des Irrtums und den Geist der Wahrheit unterscheiden? Am Bekenntnis. Wir wissen, was das Bekenntnis ist von dem Sohn Gottes, der unser Hohepriester ist, der nur allein unser Mittler ist. Es gibt keinen Mittler. Weder eine Person kann dich vermitteln auf dieser Erde, irgendein Pastor, irgendein Priester, noch der Papst, nicht die Maria. Niemand kann dich vermitteln. Es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und Menschen, das ist der Sohn Gottes. Lasst uns dieses Bekenntnis festhalten. Auch du kannst dich nicht vermitteln, auch wenn du manchmal das vergisst und denkst, okay, was könnte ich heute tun, damit ich wieder in die Beziehung zu Gott zurückkommen kann? Welche Sünden muss ich wieder lassen? Was muss ich wieder Gutes tun? Wie viel Bibel lesen muss ich wieder machen? Und was ist jetzt? Jetzt muss ich halt wieder zurück zu Gott. Und Herr, es gibt nichts außer Christus. Zu wem musst du gehen? Zum Hohepriester. Er wird dich vertreten. Und das Gute ist was? Er versteht dich. Er hat Mitleid mit dir und mit mir, denn er weiß ganz genau, warum wir uns entfernen. Er weiß ganz genau, warum wir sündigen. Er weiß ganz genau, wie schwer es ist, den Sünden zu widerstehen. Er weiß es. Also gehen wir zu ihm. Zu ihm. Wo gehst du? Was machst du? Welchen Weg suchst du zurück? Das Bekenntnis ist so wichtig. Dieses Bekenntnis halten wir fest. An diesem Bekenntnis prüfen wir, was man so über Jesus erzählt, was man für ein Evangelium verkündigt. Schreibt mal Kapitel 10 im Hebräerbrief auf. Vers 23. Vielleicht lese ich ab Vers 19 mit, das ist wunderbar. Das ist die Art und Weise, wie wir zu Gott kommen. Das ist die Art und Weise, die Grundlage, wie wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Schaut mal, was da steht, Vers 19. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Was meint, wie ist sein Fleischvorhang? Ist sein Fleisch geteilt worden? Was bedeutet durch sein Fleisch? Jetzt mittlerweile hoffentlich verstehen wir, was es ist. Wie wurde uns der Zugang zu Gott in seine Gegenwart, in den Ort der Anbetung, den Inanspruchnahme der Gemeinschaft, das Brot, das Erkennen der Wahrheit, das Licht und die Anbetung dem Altar, das, was im Heiligtum steht. Wie kommen wir in diesen Ort der Anbetung? Wie kommen wir zu Gott und vor Gott? Es gibt nur einen Weg, und zwar durch sein Blut. Wie hat er das vollbracht? In seinem Fleisch. Denn in diesem Fleisch widerstand er nicht nur der Sünde, sondern in diesem Fleisch starb er für alle Sünden. Er konnte nur sterben, wenn er wirklich Fleisch hat, wenn er wirklich Mensch ist, sonst gibt es keinen Tod. Jesus hätte nicht für dich sterben können, wenn er eben nicht Mensch geworden wäre. Also, durch diesen Vorhang, das heißt Zugang, ist übrigens ein Bild, gell? Niemand muss durch Jesus durchlaufen, durch sein Fleisch. Durch das, was er getan hat, eben im Fleisch, haben wir Zugang. Und zwar wie? Freimütig. Denn wir können nicht zu Gott kommen, wenn wir keine Freimut haben. Niemand kann zu Gott kommen und etwas von ihm erbitten, wenn er keinen Freimut hat. Gott hört übrigens nicht, wenn wir nicht freimütig kommen. Dann bitten wir übrigens im Zweifeln und dann wird uns nichts gegeben. Wie können wir jetzt vor Gott treten? Freimütig. Im Wissen, dass er denen, die ihm Glauben nahen, gerne gibt. Auf der Grundlage des Blutes Jesu Christi. Auf der Grundlage des Bekenntnisses, dass er Fleisch wurde, alles für uns getan hat und für alles für uns gestorben ist. Das ist der Zugang. Und dann schaut mal, Vers 21 heißt das. Und einen großen Hohepriester über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, mit voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen. In Jesus Christus haben wir all das. Das Herz ist jetzt rein. Wir haben Gewissheit. Ich bin ein Kind Gottes. Ich darf mich nahen. Ich muss ihn nicht fürchten. Warum? Ich habe kein schlechtes Gewissen mehr. Warum? Ich habe das Bekenntnis, dass ich festhalte, Jesus ist für meine Schuld gestorben. Und sein Leben ist mir meine Gerechtigkeit geworden. Das ist meine Grundlage. Und jetzt kann ich nicht so, sondern mit erhobenem Hauptes vor ihn treten. Und fürchte mich nicht. Hab keine Angst mehr. Und dann heißt Vers 23, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Merkt ihr, was der Hebräerbriefschreiber sagt? Er nennt immer ein Bekenntnis und sagt, haltet dieses Bekenntnis fest. Johannes sagt, prüft das Bekenntnis, ob jemand aus Gott ist oder aus der Welt. Prüft die falschen Propheten, ob sie aus dem Geist des Antichristen reden oder aus dem Geist Gottes reden. Wie können wir prüfen? Das Mittel ist, schaut ihr Bekenntnis an. Schaut, was sie bekennen über diesen Sohn Jesus Christus, was er für dich und für mich ist. Das ist sehr, sehr entscheidend. Wir sind aufgefordert, diesem Bekenntnis festzuhalten. Eine Stelle noch. Bitte schlag mich mit dem 1. Timotheusbrief. Da müssen wir ein bisschen zurück. 1. Timotheus, Kapitel 4. Nee, Kapitel 6. Ich denke, das ist Kapitel 6. 1. Timotheus, Kapitel 6. Paulus gibt an seinen jungen, heranführenden Pastor ein Kind im Glauben wertvolle, wichtige Anweisungen und unter anderem sagt er ihm Folgendes. Vers 12, Kapitel 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf. Übrigens, das ist ein Kampf, in dem wir stehen. Aber schaut mal, was dieser Kampf ist. Der Kampf des Glaubens. Es geht darum, ob wir das glauben oder nicht. Um diesen Glauben geht es. Ist es etwas, wofür wir kämpfen oder geben wir das preis? Halten wir an diesem Bekenntnis fest oder halten wir nicht daran fest? Ja, es gibt halt viele Meinungen, das ist halt der, das ist der, wir glauben ja alle an den gleichen Gott, wir haben ja alle ein Kreuz, wir glauben ja alle an Jesus, ja komm, lass uns da nicht spalterisch sein, keine so tiefen theologischen Gedanken, das ist eh kompliziert. Also komm, machen wir es einfach. Glaubst du? Ja, ich glaube auch. Wunderbar, Gemeinschaft. So funktioniert es nicht. Es ist ein Kampf um die Wahrheit. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. Und jetzt schaut mal. Und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Interessant, die Formulierung. Ergreife das ewige Leben. Das ewige Leben, das dir geschenkt worden ist, greif es, halt es fest. Und was meint er? Er sagt, dass du vor vielen Menschen das gute Bekenntnis bekannt hast. Was meint er damit? Dass er gute Predigten gehalten hat. Timotheus, du hast ein Zeugnis abgelegt. Du hast ein Bekenntnis gegeben. Du hast gesagt, was die Grundlage deines ewigen Lebens ist. Das hast du bekannt übrigens vor vielen Menschen. Ich bitte dich, halte fest an diesem Bekenntnis. Du hast dieses Bekenntnis abgelegt. Schau zu, dass da nichts davon weggeht. Weiche nicht ab, zu rechten, zu linken. Das ist, was Paulus meint. Timotheus, du hast doch den Inhalt schon bekannt. Du hast verstanden. Er geht weiter und schreibt, ich gebiete dir vor Gott, der allem Leben gibt, und vor Jesus Christus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat. Er sagt, Timotheus, du hast das gute Bekenntnis abgelegt. Und dann sagt er, ich bezeuge, Jesus hat das gleiche Bekenntnis abgelegt. Und interessant, wie er es nennt, das gute Bekenntnis. Wisst ihr warum? Weil es schlechte gibt. Du hast das gute Bekenntnis abgelegt. Du hast das richtige Bekenntnis, nämlich das gleiche Bekenntnis, das Jesus vor Pontius Pilatus abgelegt hat. Erinnert ihr euch, was Jesus dafür ein Bekenntnis abgelegt hat? Was hat Pontius Pilatus ihn gefragt? Bist du König? Bist du der Sohn Gottes? Was hat Jesus gesagt? Bin ich. Und wenn dir nicht die Macht gegeben wäre, könntest du hier nichts tun. Weißt du, wer ich bin? Jesus hat sich positioniert. Was hat ihn das gekostet? Übrigens sein Leben. Paulus sagt, du hast genau das Gleiche über Jesus bekannt, was Jesus über sich selbst bekannt hat. Das ist das Zeugnis. Das ist das Zeugnis Jesu, das ist das Zeugnis des Vaters über ihn. Timotheus, du stehst zu diesem Zeugnis. Das ist unser Bekenntnis und du hast es vor vielen bekannt. Also halte daran fest. Und dann Vers 14, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst, bis zu seiner Erscheinung, unserem Herrn Jesus Christus. Dies wird zu seiner Zeit der Selige und alleinige Machthaber zeigen. Der König der Könige und der Herr der Herren. Seht ihr das Bekenntnis? Dieses Bekenntnis hat Jesus selbst abgelegt von sich. Leg's ab, wer Jesus ist. Bekenn es. Und ich gebiete dir, vom Gott der Leben gibt, es zu tun, bis er wiederkommt. Kämpfe dafür bis zum Schluss. Kämpfe für dieses Zeugnis. Und dann beschreibt er dieses Zeugnis, wer Jesus ist. Ich lese noch einmal. Alleinige Machthaber, dann hat König der Könige, der Herr der Herren, der allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, auch nicht sehen kann. Dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. Paulus muss wieder anbeten. Bekenne das, wer er ist. Bekenne, wer er ist. Halte an diesem Bekenntnis fest. Liebe Geschwister, das ist das Mittel, wie wir prüfen können, ob jemand aus dem Geist Gottes oder aus Geistesirrtums, der Welt, der falschen Lehrer, des Antichrist redet. Gehen wir zurück zum Johannesbrief, zum ersten Johannesbrief. Also heißt das, wir haben einen Auftrag, diesen Geister zu prüfen. Uns wird gesagt, wonach wir gucken sollen, nämlich ob das aus Gott ist oder nicht. Uns wird gesagt, warum es wichtig ist, viele falsche Propheten, die werden das nämlich verleugnen. Was verleugnen? Das gute Bekenntnis. Und dann sagt er, schaut euch das Bekenntnis an. Das ist das erste Prüfkriterium. Das ist das erste Mittel, das wir nehmen sollen und sagen, okay, jetzt ist es so, ich habe vor lauter Reden gar nicht mein Skript weitergeblättert. Jetzt muss ich schauen, wie viel ich davon noch nehme oder nicht. Jetzt, Johannes gibt uns ein zweites Mittel. Wir können, oder wir haben diese objektive Wahrheit. Wir haben das Zeugnis des Vaters. Er hat durch seinen Geist die Apostel inspiriert und sie haben diese Wahrheit nicht nur verkündigt, sondern haben aufschreiben lassen. Das haben wir hier sogar schwarz auf weiß. Und ich sage, das ist objektiv. Das ist da. Der Punkt ist, dass diese Wahrheit aber nicht von allen gesehen, verstanden und geglaubt wird. Die einen nehmen das an und glauben das und die anderen tun es nicht. Woran kann man merken, dass du und ich ein Kind Gottes sind? Woran können wir merken, dass wir den gleichen Geist haben, den Geist aus Gott haben? Und die Antwort, die Johannes bringt, ist ziemlich einfach. Wenn wir diese Wahrheit hören können. Was ist zum Prüfen wichtig? Wir das Bekenntnis kennen, was das Bekenntnis ist. Was ist das Zweite wichtig ist? Die Fähigkeit zu besitzen, diese Wahrheit hören zu können. Die Fähigkeit zu besitzen, diese Wahrheit zu verstehen. Die Fähigkeit zu besitzen, diese Wahrheit glauben zu können. Und wisst ihr, wie das passiert? Wieder nicht aus euch. Das hat weder was mit eurer Intelligenz zu tun, das hat nichts mit Bibelschulausbildung zu tun oder theologischem Grad, das hat nichts mit Fähigkeit, mit Fleiß, mit ganz viel Bibellesen, Studieren. Das ist nicht die Voraussetzung, das ist auch nicht das Mittel, um prüfen zu können. Wisst ihr, was es unbedingt braucht, um prüfen zu können? Aus Gott geboren zu sein. Damit bedeutet es, den Geist Gottes zu haben. Wenn du nicht den Geist Gottes hast, wirst du diese Wahrheit nicht verstehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, und ich glaube sogar, auch heute sitzen welche da und sie warten, bis diese Predigt endlich fertig ist. Sie hören das und sie können vielleicht mein Deutsch verstehen, was ich da sage, dass ich da irgendwas erkläre von einem Bekenntnis und so, aber es macht in ihnen nichts. Bewegt nicht ihre Herzen. In ihren Herzen passiert nichts. Sie sagen nicht, ja, das ist es. Das löst in ihnen nichts aus. Keine Regung, keine Anbetung, kein Ja, kein Glaube, keine Hoffnung. Die Verheißung des Zutritts zum Vater, ist mir nicht so, also das macht nichts. Und wisst ihr warum? Weil sie nicht aus Gott sind. Und sie mögen sogar sagen, ja, ich glaube an Jesus. Sie mögen in die Gottesdienste gehen. Das Erste ist, man muss nicht nur das Bekenntnis kennen. Das ist aber rein objektiv. Das sind Fakten. Gott hat gesprochen, das ist die Wahrheit. Das andere ist, und das ist der nächste Schritt, und der ist weit schwieriger, genauso schwierig, unmöglich, glaube das. Wie? Lest mit mir Verse 4 bis 6. Ihr seid aus Gott, Kinder. Jetzt ist die Rede zu den Kindern. Ihr seid aus Gott. Das ist wichtig. Warum? Wie überwindet man all die falschen Lehren? Wie überwindet man all die falschen Propheten? Wie überwindet man den Geist dieser Welt, den Geist des Antichristen, der überall da ist und der alles Mögliche an Lehren und Predigten und Behauptungen, Erlösungswege, alles Mögliche über das Evangelium und Christus lehrt, um die Kinder Gottes oder die Welt zu verführen? Wie kann ich das unterscheiden? Nicht nur, dass ich weiß, was das Bekenntnis ist. Das reicht nicht. Wenn das nicht da ist, schaut mal, ihr seid aus Gott und habt sie überwunden. Hier steht nicht, und könnt sie überwinden. Hier steht nicht, werdet sie überwinden. Hier steht, habt sie überwunden. Wir müssen darüber nachdenken. Ich werde das versuchen, so gut ich kann zu erklären. Ein Kind Gottes hat schon überwunden, nicht wird. Das ist so gut. Hat schon überwunden. Wenn Sie natürlich denken, überwinden bedeutet nicht sündigen, dann nicht den Neigungen hinterhergehen, dann Geduld zu haben, dann das nicht tun. Wenn wir denken, das ist überwinden, dann A, sind wir auf dem Holzweg und B, dann überwinden, haben wir noch nicht überwunden. Und dann sagen wir, aber ich habe doch nicht überwunden. Wie oft habe ich jetzt in den Ferien nicht überwunden? Von welcher Überwindung ist hier die Rede? Was bedeutet wir? Die Kinder Gottes haben schon überwunden. Das ist so gut. Und warum haben sie überwunden? Nur weil sie so ein gutes Studium hatten. Weil sie so fleißig sind, weil sie so intelligent sind, weil sie so fromm sind, weil sie so gläubig sind. Warum haben sie überwunden? Hier steht, ihr seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist, als welcher in der Welt ist. Das ist das zweite Mittel, um die falschen Lehre zu überwinden, die falsche Lehre prüfen zu können. Wir brauchen jemanden, der in uns ist, der größer ist, als der in der Welt ist. Wer ist in der Welt? Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Falsche Propheten, die Christus, Jesus als den Christus leugnen, die das Evangelium verdrehen. Wie können wir das überwinden? Wie? Es gibt nur eine Möglichkeit. Wir brauchen jemanden in uns, der größer ist, als der in der Welt ist. Und wir haben jemanden, Kinder Gottes, die aus Gott sind, das heißt Wiedergeborenen. Sie besitzen einen Geist, der ist größer als alle Geister dieser Welt. Ist das eine gute Nachricht, liebe Geschwister? Das ist der einzige Grund, warum wir der Glauben, dem Bekenntnis Glauben schenken können, warum wir prüfen können, ohne den Geist. Es gibt so viele raffinierte Geister dieser Welt, schlaue Geister, komplizierte Geister. Mächtige Geister, viele von ihnen. Aber die Verheißung ist, der in uns ist, ist nur einer. Aber er ist größer. Das war's. Sie können kommen, sie können machen, sie können reden, verführen, lehren. Aber der in uns ist einfach größer. Das ist der Sieg. Der Sieg der Überwindung der falschen Prophetenlehre liegt nicht in dir, liegt in dem, der in uns ist. Lest mal Vers 6, das ist eigentlich der zweite Teil, da ist die Verseinteilung, könnte man noch Vers 7 machen, wäre schön, die sieht, aber ist egal. Lest mal mit mir den zweiten Teil in diesem Vers 6. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Woraus? Er sagt, so können wir den Geist des Irrtums und den Geist der Wahrheit erkennen. Und das, was wir haben in Vers 4 bis 6, das ist, wie wir es erkennen können. Also das, was wir jetzt hier haben, ist das zweite Mittel. In Vers 2 hat Johannes so begonnen: Hierin erkennen wir den Geist Gottes. Und dann sagt er das Bekenntnis. Jetzt sagt er, ich stelle euch ein zweites Mittel euch zur Verfügung und zeige euch, woraus nochmal ankommt. Hieraus könnt ihr erkennen, Geist der Irrtum ist der Wahrheit. Und dann spricht er über den Geist, der in uns ist und der größer ist als der Geist, der in der Welt ist. Und dann redet er darüber und ich lese euch das nochmal. Und dann wissen wir, was wir in der nächsten Predigt weiter behandeln werden. Dann heißt es nochmal, ihr seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, ist größer ist, als welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, deswegen reden sie aus dem Geist der Welt. Und die Welt hört sie. Warum hören so viele Menschen so viele falsche Lehren und folgen ihnen und nehmen es an, Scharen, Millionen? Warum? Die Antwort ist, weil sie den gleichen Geist besitzen wie die falschen Lehrer. Darum können sie es hören und darum nehmen sie es auch an. Wenn ein Prediger, ein Lehrer, ein Prophet, also einer, der das Wort Gottes verkündigt, wenn er aufsteht und aus eigentlich, obwohl er sich christlich nennt, obwohl er sagt, er kommt im Namen des Herrn, auch wenn er sagt, mir träumte, was auch immer, wenn er kommt, aber nicht von Gott gesandt ist, kein Kind Gottes ist, und anfängt zu reden, dann redet er aus dem Geist dieser Welt. Er wird keine göttlichen Gedanken fassen können. Er wird keine göttlichen Gedanken haben können. Er wird das Evangelium niemals verkündigen können. Wisst ihr, was er nicht hat? Den Geist des Christus. Also von was wird er reden? Von einem anderen Geist und durch einen anderen Geist. Zu welchem Geist? Geist dieser Welt. Und der Punkt ist, jeder, der da sitzt und den gleichen Geist besitzt, wird sagen, das war gut. Ja, das macht Sinn. Das ist gut. Das war interessant. Die Welt hört die Welt. Und die Welt liebt die Welt. Und die Welt fördert die Welt. Darum heißt es, in späteren Zeiten werden viele sich solche Lehrer suchen, die ihre Ohren kitzeln. Sie werden solche suchen, die genau das bestätigen, nämlich in ihren Herzen, nämlich Geist dieser Welt, die Prinzipien dieser Welt. Johannes geht aber weiter und sagt, sie sind aus der Welt, deswegen reden sie aus dem Geist der Welt und die Welt hört sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Man kann die Wahrheit, das Evangelium nicht hören, wenn man nicht aus Gott ist. Es geht nicht. Deswegen sagt Johannes, was ist das zweite Prüfkriterium? Wie können wir das Bekenntnis und dieser viele falschen Propheten unterscheiden von dem Wahren? Du musst aus Gott geboren sein. Du musst ein Kind Gottes sein. Du brauchst seinen Geist. Ein Geist, der größer ist als der Propheten. Warum? Denn sie sind raffiniert. Ihre Argumente sind wirklich gut. Du kannst sie nicht überführen. Du kannst sie nicht durchdringen. Aber es gibt jemanden, der ist größer. Und wenn du den hast, wirst du den Unterschied merken. Wirst du die Wahrheit erkennen und unterscheiden können von der Lüge. Aus einem Grund, weil der in dir ist, stärker ist. Ich weiß, dieser Vers ist sehr bekannt und viele drucken sich auf ein T-Shirt und laufen damit rum, vor allem in so einem Land, ihr wisst, wo ich es meine, wo man so gerne Werbung für den Glauben macht. Und das kommt cool der in mir ist größer als der in der Welt ist und so. Und damit meint man, man kann alles tun und der ist halt in uns diese Stärke. Es geht nicht darum, dass du jetzt auf einmal der Held bist, weil in dir der ist stärker als der in der Welt ist. Es geht um den Glauben. Es geht ums Verständnis. Es geht um Erkenntnis. Der einzige Grund, warum du dieses gute Bekenntnis verstehen, annehmen, hören und dem Glauben schenken kannst. Es gibt nur einen Grund, weil der in dir ist, stärker ist und somit alle Lügen überführt. Erinnert euch, was ist der Kontext von dem ganzen ersten Johannesbrief? Warum schreibt Johannes? Damit wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir ewiges Leben haben. Wie bringt dieser siebte Test, Prüfung der Geister, dich und mich dazu, eine Gewissheit zu haben, ich bin ein Kind Gottes? Und die Antwort ist ziemlich einfach. Wenn du dieses Bekenntnis, das gute Bekenntnis, so wie Timotheus, vor vielen Menschen bekannt hast, bekennen kannst, wenn du diesem Bekenntnis Glauben schenkst und es für dich Trost und Zuversicht und Hoffnung, eine lebendige Hoffnung ist, dann bist du ein Kind Gottes. Und weißt du warum? Weil der Geist, der in dir ist, größer ist und dich das Glauben schenkt, dir den Glauben schenkt, als der Geist der Welt, der dich von diesem Glauben abbringen will. Der Grund, warum du das glaubst, ist nicht, weil du besser bist als der andere, weil du öfters im Gottesdienst warst und mehr Predigten gehört hast. Der einzige Grund, weil der in dir ist, stärker ist, als der in der Welt ist. Wiederum liegt es nicht an dir. Es liegt an ihm, an dem, der uns den Geist gegeben hat. Was das alles bedeutet, was dieses Überwinden bedeutet, warum steht das in der Vergangenheit? Was es bedeutet, wer nicht aus Gott ist, kann uns nicht hören. Das ist übrigens sehr überheblich, gell? Könnte man meinen. Also, du verstehst mich halt nicht, weil wir werden das in der nächsten Predigt, diese Verse nochmal gründlich uns anschauen und noch das siebte Mal uns diesen Vers, diesen siebten Test zuwenden und ich denke dann auch nach meinem Gewissen in guter Art und Weise es auch durchgearbeitet zu haben. Heute aber wollen wir festhalten, dass es zwei Mittel gibt, um die falschen Lehrer zu überführen. Das erste ist das Bekenntnis und das zweite ist den Geist, der uns dieses Bekenntnis Glauben schenkt. Der Geist es macht, dass du es hören kannst. Ich will es jetzt negativ sagen, wenn du heute da bist und das nicht hören kannst, nach einer Stunde es immer noch nicht verstehst, nicht hören kannst, dann liegt es nicht an dir. Es liegt daran, dass du den Geist nicht hast. Also gibt es nur einen Weg für dich. Geh zu dem, der gerne den Geist gibt und bitte ihn. Schenk mir deinen Geist. Und die Bibel sagt, wenn wir um den Geist bitten, wird uns Steine geben? Nein, er wird uns ihn geben. Die Grundlage aber dafür, dass wir unsere Schwachheit, Sündhaftigkeit, Unfähigkeit ihm eingestehen. Und er gibt sie gerne. Wenn du aber sagen kannst, nein, ich höre es. Ich kann es hören, auch trotz seinem Reden und so. Ich kann es hören. Dann gehörst du zu diesen Glückseligen, die Gott vor Grundlegung der Welt erwählt hat, die ihn preisen dürfen, preisen sollen. Warum? Weil sie hören dürfen und hören können. Du bist ein Kind Gottes. Wie herrlich ist das? Amen.